herzlich willkommen bei der Vorschau auf die Videospiele im Monat Juli. Und ich habe heute den Ben wieder als Gast dabei. Hallo.
Hallo, freut mich. Ja, jetzt haben wir schon innerhalb von einer Woche den zweiten. Reden wir das zweite Mal miteinander.
Fast wie früher, Ben.
Fast wie früher, ja. Noch nicht ganz, aber wir nähern uns wieder.
Mich freut das. Wir haben ja kürzlich über die Immersive Sims gesprochen. Und ich dachte mir, ha, vielleicht ist ja sogar eine dabei in diesem Juli, aber ich habe nichts gefunden.
Naja, nee. Stimmt. Eine Immersive Sim ist nicht dabei. Wir verpassen ganz kurz, ganz knapp eine im Juli. Die kommt schon im Juni raus.
Genau, wir blicken ja immer ein wenig zurück auf die letzten Wochen, sprich auf das, was wir so gezockt haben. Und da gab es ja schon eine, da hast du dich ein bisschen beschäftigt. Und zwar eine richtig bekannte, ein Klassiker, System Shock 2, Ben.
Ja, einer der Klassiker sogar, wenn man vielen Leuten Glauben schenken mag. Und auch, ich schließe mich dem gerne an, das ist ein großartiges Spiel, das die jetzt anders als System Shock nicht als Remake rausgebracht haben, sondern die haben das alte genommen und neu gemacht. Und genau, wer System Shock 2 noch nie gespielt hat, sollte das unbedingt jetzt nachholen. Für alle, also für die Konsolen am PC. Und ich muss zugeben, es hat ein bisschen gedauert, bis ich wieder reingekommen bin, weil es doch schon ein altes Spiel ist und manche Sachen, naja, wenn man den Schraubenschlüssel schwingt und 3 Sekunden drauf wartet, bis der Angriff dann ganz langsam bei den Gegnern ankommt und aus irgendeinem Grund trotzdem Schaden macht, dann ist das schon ulkig. Aber das Spiel ist großartig. Es hat so eine coole Atmosphäre, wie man da auf dem Raumschiff unterwegs ist. Und es hat so viele Möglichkeiten, mit der man die Welt erkunden kann. Ja, da habe ich sehr großen Spaß damit gerade.
Ich freue mich auch schon drauf. Ich hatte noch keine Zeit, weil ich komplett in Death Stranding 2 versackt bin. Ah, ja. Und das einfach so riesengroß ist. Ich hoffe, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Vorschau habe ich die Rezension online. Aber so richtig sicher bin ich mir noch nicht, dass das funktioniert. Aber System Shock, so ging es mir auch übrigens bei dem Remake, beim ersten Teil. Da musste ich mich auch erst mal wieder reinknien.
Okay.
Bis es funzte. Jetzt ist das ja in Anführungsstrichen nur ein Remaster, dieser zweite Teil. Aber würdest du sagen, die Produktionsqualität ist in Ordnung?
Es gibt ein paar Sachen, die hätte man besser machen können. Gerade wenn man, ich habe es am PC mit langer Zeit mit Gamepad gespielt, auch auf dem Steam Deck, wo es fantastisch läuft. Mit Maustastatur funktioniert es deutlich besser. Und es gibt ein paar Dinge, die hätten sie besser machen können. Also ich bin nicht so super glücklich mit dieser speziellen Umsetzung. Aber alles in allem ist es immer noch das gleiche großartige Spiel, ja. Man muss wissen, worauf man sich so ein bisschen einlässt. Ein Remaster ist was anderes als ein Remake vom ersten Teil. Das spielt sich moderner, das Remake.
Ja, und die Nightmare Studios haben ja auch schon angedeutet, dass da eventuell sogar noch ein Remake irgendwann mal kommen könnte.
Ja.
Aber die haben ja auch so viel zu tun gerade und dann gibt's noch dieses Hin und Her mit System Shock 3.
Ist das noch ein Hin und Her oder ist das schon lange her, dass es da was gab?
Ich glaube, es ist ein ganz entferntes Hin und Her.
Ja, ich meine, ich bin der Letzte, der was dagegen hätte. Ich liebe diese Science-Fiction-Welt sehr, aber im Moment habe ich da nicht allzu große Hoffnung. Und wenn es ein gutes Remake vom zweiten ist, nur ja, dann ist das auch cool.
Ja, ich sehe das ähnlich und eigentlich sollte es dieses Jahr auch eine Immersive Sim geben von einem relativ prominenten Namen, über den hatten wir auch in unserem Talk gesprochen, über Ken Levine. Wir haben da zwar analysiert, dass Bioshock für uns keine Immersive Sim ist, sondern eher ein richtig guter Shooter mit einer tollen Story, ja. Aber nichtsdestotrotz hat er ja mit seinem Team Ghost Story Games, wann war es, 2022, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann er Judas angekündigt hat, aber das scheint ja auch in eine ähnliche Richtung zu gehen, die dir gefallen könnte.
Also es geht bestimmt in eine Richtung, die mir gefällt. Dort bin ich halt noch gar nicht. Es hieß doch, Ken Levine hat es sich so ein bisschen, er hat das Studio ja verkleinert, hat sich ein bisschen zurückgezogen, wollte neue Spielkonzepte ausprobieren oder austesten, beziehungsweise ein neues. Und jetzt ist Judas dieses Spiel und noch weiß man gar nicht, was genau dann alles so neu und so interessant eigentlich an Konzepten oder an Spielmechaniken da drin sein wird. Es wirkt so ein bisschen wie, er hat System Shock 2 gemacht, er hat Bioshock gemacht, was, wenn man, also gerade jetzt, wo ich System Shock 2 gespielt habe, Bioshock ist so sehr ein System Shock 2 in einer anderen Welt und moderner, aber es hat so viele gleiche Elemente und jetzt wirkt Judas nochmal genauso auf den ersten Blick jedenfalls. Von daher bin ich mal gespannt, was dann eigentlich dahinter steckt.
Ja, nachdem Irrational Games, also das Studio, mit dem er Bioshock gemacht hat, geschlossen worden ist, hat er sich mit, ich weiß, 30 Leute oder sowas wurde gesagt, zusammengetan und hat dieses kleinere Studio gegründet, das allerdings immer noch zu Take-Two gehört. Also die sind nicht komplett independent. Nee. Und der Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, der sagte noch 2023, dass dieses Spiel, Zitat, spätestens im März 2025 erscheint. Aber ich habe es noch nicht gefunden.
Ich hatte es auch übersehen, leider. Ja, schade. Ja, gut, wie das halt so ist. Das ist, das sind, meistens sagen die diese Sachen ja, glaube ich, für die Investoren, nicht so sehr für uns.
Und wie du schon richtig angedeutet hast, wissen wir gar nicht genau, in welche Richtung das jetzt geht. Wird das einfach nur ein weiteres Bioshock in Anführungsstrichen? Oder wagt er sich da auch in Sachen Spielmechanik doch wieder mehr Richtung Immersive Sim? Dann müssen wir uns wahrscheinlich
oder macht bis, was ganz anderes.
Ja. Oder was ganz anderes, dann müssen wir uns wahrscheinlich bis nächstes Jahr gedulden.
Ich glaube auch. Ich freue mich riesig drauf. Ich wollte damit nicht sagen, dass ich irgendwie ernüchtert bin bis jetzt oder so, aber ich bin super gespannt halt. Ich kann nur noch überhaupt nicht sagen, was es eigentlich wird.
Ja. Und ansonsten war das mal wieder ein Monat, also es ist ohnehin ein starkes Jahr mit vielen tollen Spielen. Und Death Stranding 2 ist natürlich für mich jetzt das ganz große Highlight. Und was hast du noch so gespielt?
Einiges. Gut, ich habe für unseren Podcast die alten Immersive Sims nochmal rausgekramt. Aber darum soll es gar nicht so sehr gehen. Ich habe die, das würde ich gerne erwähnen, weil das kommt dann auch diesen Monat hier raus. Ich habe die Demo zu Erics Räumen gespielt und finde die richtig, richtig gelungen. Ich habe natürlich Siege X gespielt, Rainbow Six Siege X. Das ist ja in einer leicht überarbeitenden Verfassung jetzt rausgekommen. Ansonsten, es gibt eine Sache, von der ich ein Spiel, von dem ich leider enttäuscht war. Das ging wenigen so, aber bei mir hat es überhaupt, das heißt überhaupt nicht, es hat längst nicht so gezündet, wie ich es mir erhofft hatte.
The Alters,
ja.
Das haben wir beide besprochen. Ich habe es auch sehr ausführlich vorgestellt. Ich fand es richtig gut, aber ich weiß oder ich kann mir schon vorstellen, was dir nicht so gut gefallen hat. Und zwar die Dialoge, ne? Oder das Dialogsystem, sagen wir mal so.
Genau. Für mich haben sie die Sache von den 11-Bit macht ja Spiele, wo sie im Grunde Management, damit sind sie groß geworden, Management-Simulationen machen, verschiedener Art, in denen es aber auch um menschliche Entscheidungen geht, um knifflige Entscheidungen, die man treffen muss, oft zwischen Leben und Tod, wo man wenig Ressourcen haushalten muss und sich manchmal entscheiden muss, okay, hier kann ich eine Sache nicht perfektionieren, wie es in anderen Spielen häufig der Fall ist. Da muss dann, und erzählerisch geht das dann Leuten schlecht, wenn man das eben nicht schafft. Und in The Alters bekommen sie für mein Empfinden, das ist das erste Spiel, dass sie so erzählen, dass man nicht wie von außen auf eine Welt blickt, die man irgendwie managt, sondern bei der man mehr mittendrin ist, weil man in der Raumstation unterwegs ist. Es gab's in This War of Mine auch schon, aber hier ist man noch mal näher dran an seinen eigenen Klonen. Man ist dann auch an einer Third-Person-Perspektive in der Welt unterwegs. Und diese, für mein Empfinden, ist, wenn man so nah dran ist, dann müssen die Charaktere, denen man begegnet, auch glaubhafter, greifbarer, glaubwürdiger sein. Eher wie in einem Action-Adventure, wie meinetwegen Last of Us, was natürlich das Höchste ist, was man erreichen kann. Damit will ich es nicht vergleichen, aber in einem Frostpunk funktioniert für mich, wenn ich da lese, dass es Leuten jetzt in einem Stadtviertel schlecht geht, weil ich eine gewisse Entscheidung getroffen habe. Dann nehme ich das zur Kenntnis, finde das spielerisch und erzählerisch interessant, aber ich kann weiter von außen managen. Wenn ich so nah dran bin und die Charaktere, und das ist mein Problem, auch das Dialogsystem, ist für mein Empfinden immer noch zu sehr als ein systemisches Management-System zu durchschauen. Jeder Charakter war für mich mehr eigentlich nur rumlaufender Wert. Die Interaktion zwischen denen, also auch die visuelle Interaktion, das hat für mich alles nicht so funktioniert. Sie haben diesen Übergang nicht hinbekommen und das hat mich dann rausgerissen. Ergibt das Sinn oder habe ich mich jetzt verfaselt?
Nee, ich kann das nachvollziehen. Mir ging es zwar nicht so intensiv in dieser, also mich hat das nicht so ernüchtert. Bei mir überwog tatsächlich die, wie soll ich sagen, auf der einen Seite war da dieses futuristische Art Design, das hatte sowas von, teilweise was von Kojima. Mhm. Ich hatte einige visuelle Déjà-vus, die mir sagten, hey, ihr habt euch Death Stranding angeguckt, okay, aber das ist natürlich alleine noch kein ausschlaggebender Grund für irgendwas. Aber dass sie diesen mutigen Schritt gewagt haben von so einem Studio, das eigentlich bisher mehr oder weniger Strategie gemacht hat, in einer abstrakten Form, dann in die Schultersicht eines Action-Adventures zu gehen, wo ich dann eben auch ein Netz aufbaue auf dem Planeten, wo mir Alien-Anomalien begegnen, wo ich aus dem Raumschiff rausgehe und auch wirklich das Gefühl habe, ich bin jetzt in so einer feindlichen Wildnis. Ich fand die Strahlungsstürme toll. Also mich hat das schon beeindruckt, dass das Studio für, also aus seiner Perspektive einen Schritt wieder nach vorne gemacht hat. Und bei den Alters, also bei den alternativen Persönlichkeiten, gebe ich dir recht, dass man, wenn man die Dialoge einzeln rausnimmt, die Gespräche, dann können die manchmal künstlich wirken. Aber die haben es für meine Begriffe doch recht gut hinbekommen, eine weitgehend natürliche Kommunikation aufzubauen, die natürlich nur bis zu dem Punkt reicht, im Gegensatz zu einem Rollenspiel oder The Last of Us, was du jetzt genannt hast, wo man dieses System der Emotionen als Puzzle dechiffriert. Also es blinken ja immer diese Belohnungsfarben und Punkte auf, wie zum Beispiel Trübsal, Frustration oder Motivation. Ja, ich kann aber verstehen, mich hat das so ein bisschen erinnert auch an die Anfänge von Alpha Protocol, wo man versucht hat, so ein bisschen etwas wie Spannung reinzubringen in Dialogsysteme. Da hast du natürlich nicht viel Platz für Text. Und die ganze Sache hat aber für mich trotzdem einen interessanten Lektürecharakter gehabt, weil diese anderen Varianten deiner selbst auch wirklich ganz unterschiedlich reagieren. Also es war für mich immer so, wie jetzt muss ich herausfinden, was das für ein Typ ist. Mag der eher klare, strenge Ansagen oder muss ich mich ein bisschen in ihn hineinversetzen und ein bisschen nachhören? Also, und das fand ich gut, dass man wirklich auf jeden so ein bisschen anders reagieren musste. Und eine Sache hat es für mich dann rumgerissen, dass die Dialoge, was die Textqualität angeht, vielleicht nur solide bis gut sind höchstens. Das war dieser Moment, als der Biologe sich für meine Frau interessierte, also für seine. Ja. Man teilt ja dieselbe Vergangenheit und der hat zu Lena halt ein ganz anderes Verhältnis als ich als Protagonist. Ich war eher ein bisschen distanziert und hatte so meine Probleme. Es ist ja auch meine Ex-Frau, wenn das Spiel startet. Er war wesentlich verständnisvoller. Und das Tolle an dem Spiel ist, jetzt kann man ihn komplett auflaufen lassen und seine Wünsche, dass er mal mit ihr spricht und so, die kann man blockieren. Man kann quasi auch so eifersüchtig weiterspielen. Oder man kann auf ihn hören und sich so ein bisschen hineinversetzen in seine Argumente. Und dann bekommt man als Belohnung so eine Art Persönlichkeitsplakette. Und die hieß Vertrauen erlernt. Und in dem Moment dachte ich, hey, okay, das ist jetzt eine Trophäe. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Und tatsächlich, wenn man das freigeschaltet hat, hat man im nächsten Gespräch mit seiner Frau Lena, wie in einem Rollenspiel, eine zusätzliche Dialogoption. Das hat mir dann doch wieder gefallen.
Das mit den Dialogoptionen fand ich auch sehr cool. Das fand ich tatsächlich noch, das fand ich ein interessantes Element. Was ich halt nicht mochte, du hast recht, man muss die Charaktere, also man muss mit denen reden, man muss quasi auf die eingehen, gucken, was die wollen, welche Antwort denen passt. Für mein Empfinden waren die Dialoge aber so geschrieben, dass man einfach, also ich hatte das Gefühl, ich schaue einfach nur sehr formelhaft drauf, was passt zu Charaktertyp X, ich nehme Antwort X. Das hatte gar nichts mit Reinfinden zu tun, für mein Gefühl. Ich hatte da mich durch Statusdialoge geklickt quasi.
Die haben mich aus einem anderen Grund irgendwann genervt, weil alle ständig reden wollten.
das stimmt, ja.
Das ist natürlich jetzt auch, das kann man im Spiel deshalb nicht vorwerfen, weil man sich ja mal hineinversetzen muss. Die wurden alle geklont, wachen auf, wissen von nichts. Und da ist jetzt irgendein anderer Jan, der sagt denen, was Sache ist. Da hätte ich auch ein paar Fragen. Aber wenn man da mal gemütlich draußen war, man kann ja das Raumschiff verlassen über die Luftschleuse und dann die Rohstoffgeschichten aufbauen und eine Infrastruktur legen. Das war richtig erholsam, wenn man mal nicht quatschen musste.
Ja, den Teil mochte ich auch.
Und trotzdem kann ich verstehen, warum sie diesen kommunikativen Stress natürlich eingebaut haben. Der muss natürlich damit rein.
Ja, was, das ist so eine andere Sache, die ich ärgerlich fand. Aus einer gewissen logischen Sinn ergibt es, Sicht ergibt es Sinn, aber ich hätte es interessant gefunden, das wird auch angedeutet, kommt dann aber nie so wirklich vor, gerade bei dem Wissenschaftler hätte ich mir das vorstellen können, dem Jan, also dem Ursprungs-Jan, wie gesagt, das ergibt spielerisch auch Sinn, wird seine Führungsposition nie streitig gemacht. Die erkennen ihn im Grunde an und sagen alle nur, was sie wollen, und er soll das dann managen. Und das fühlt sich, das war mir zu platt. Da waren die emotionalen Konflikte, so wie sie für mein Empfinden hätten stattfinden müssen, waren so nicht vorhanden. Zumal manchmal auch, es gab Situationen, in denen, auf die die Jans gar nicht reagiert haben, seltsamerweise. Wenn einer stirbt, dann kann man pauschal zu den Leuten hingehen und sagen, hey, dir ging's zuletzt irgendwie nicht schlecht, was ist los? Aber dann reden die nicht darüber, dass jemand gestorben ist. Deren Wert ist einfach nur gerade niedrig. Und auch mit der Frau, wenn man manchmal mit der Basis telefoniert, an einer Stelle ging's dann drum, mit der Frau zu sprechen. Und dann wollte ich den Jan, der ihr schon zugetan ist, holen, weil das ist der erste logische Schritt war und das ging gar nicht. Also, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass man das auch je nach Varianten, die man wählt, ein bisschen anders erlebt tatsächlich. Ich hatte schon das Gefühl der Rebellion. Meine Kompetenz wurde komplett in Frage gestellt. Und dann habe ich schon gemerkt, dass die Leute eben Emotionen und auch Ängste haben. Das müssen sie natürlich irgendwie statistisch untermauern, weil es ist, ich habe gesagt, das ist für mich eine Mischung aus Fallout Shelter, die Sims und Mass Effect. So mit einer Crew, mit ein bisschen Management. Und dafür, dass sie da so viele Charaktere mit einzelnen Biografien integriert haben, haben sie das, finde ich, ganz gut hinbekommen. Aber ich sag mal so, man muss natürlich dieses Ziel, das man hat, man will ja runter von diesem Planeten, man muss das ganze Raumschiff managen, man hat ja diese Verantwortung und die erwarten auch, dass man der gerecht wird. Und ich fand halt ganz schön psychologisch, dass dann auch sowas entsteht wie, eigentlich könnte ich jetzt auch abhauen und euch alle hier alleine lassen.
Also ich will das.
Also die Gruppendynamik fand ich ganz gut eigentlich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich rede jetzt auch eigentlich nur über meine Enttäuschung. Ich hatte ja Spaß mit dem Spiel, so ist es nicht. Ich fand das cool. Ich fand diese Science-Fiction-Geschichte war ein paar Sachen drin, die fand ich nicht so toll, aber die war eigentlich recht geil gemacht. Es war tierisch stimmungsvoll, visuell war es sehr ansprechend und ich mag das, dass sie diesen Schritt gegangen sind, um das auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass sie den Teil mit den anderen Jans nicht als Teil der Management-Simulation einbauen, sondern wie in einem Walking Dead, wie in einem dieser Erzähl-Adventures. Ich glaube, das wäre der Schritt gewesen, den ich mir gewünscht hätte für das Spiel, oder der mir besser gefallen hätte.
Jetzt weiß ich, was dich nicht abgeholt hat, denn es kommt mit einem reinen Storytelling-Adventure, da kann es nicht mithalten, in der Kommunikation. Ich meine, ich erwähne das auch in meiner Besprechung irgendwo, dass es da, was gebe ich ein, zwei Beispiele. Warte mal, Under the Waves, das hatte richtig tolle natürliche Kommunikation. Ja, Under the Waves. Da haben mir die Gespräche von dem Helden, der auch so einsam wie Jan da landet, nur halt unter Wasser. Der spricht auch mit seinem Kollegen von der Arbeit. Seine Frau ist dabei. Diese Qualität erreichen sie da nicht. Aber ich weiß auch, was das verflixt Schwierige daran ist. Wenn du halt, ich weiß gar nicht, wie viele Klone sie gebaut haben, vielleicht 10 oder so. Ich kann halt honorieren, dass sie diesen, oder für mich war halt am Ende das auch ein gutes Spiel, kein sehr gutes, aber ein gutes Spiel, weil diese Mischung doch recht kreativ war und für mich ein Schritt nach vorne innerhalb der Studio-Historie. Wer weiß, was sie da noch draus machen. Und ich wünsche ihnen halt Glück damit, weil es natürlich auch ein komplexes Unterfangen war.
Ja, na klar. Ja, wünsche ich dir. Die Sache ist, grundsätzlich finde ich das Spiel eigentlich auch gut und gelungen und ich finde es super, dass es das gibt. Kennst du das, wenn manchmal Sachen, die man interessant findet, einen dann trotzdem enttäuschen und das dann umso stärker schmerzt als bei einem Spiel, was einem egal wäre? Das ist so ein bisschen hier bei mir der Fall, deshalb wurmt mich das so.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Manchmal sind es einzelne Aspekte eines Spiels, mit dem man ja nicht klarkommt auf seine Art, die einen immer wieder so runterziehen und dann kann das Ganze auch nicht mehr so wirken. Das kenne ich schon auch.
Aber ja, interessant war es auf jeden Fall. Und ich hoffe sehr, dass sie da weitermachen. Und allein dieses, okay, dass es ein Rad ist, finde ich nach wie vor wahnsinnig ulkig, aber es sieht so cool aus. Dieses als Orientierungspunkt in der Ferne hat man das manchmal gesehen, oder direkt daneben zu stehen, fand ich wirklich sehr, sehr stark.
Das haben sie in der Kulisse wirklich gut hinbekommen.
Ja.
Und als auch was die Ästhetik der Science Fiction angeht, finde ich, sieht das schon richtig kompetent aus.
Dann lass uns doch nach vorne blicken, oder?
Dann düsen wir jetzt mal ganz schnell in den Juli.
Ja.
Da fängt es am 2. auch an mit Kampfrobotern.
Ja, und ich erst so, hey, ein Armored Core. Also sowas, so ein bisschen was wie Armored Core, warum nicht? Gerne. Und dann ist es, ja, also man sitzt in einem Mech, das Ding heißt Mecha Break, kommt für PC und die Xbox Series raus. Aber das ist halt ein reiner Multiplayer-Shooter. Entweder spielt man Matches 3 gegen 3, 6 gegen 6. Am interessantesten finde ich noch, es hat auch einen Extraction-Modus, der also PvP und gegen vom Spiel gesteuerte Gegner ist. Ja, ich glaube, ich werde den Dings liegen lassen, auch wenn ich Mechs mag.
Ja, macht mich auch nicht neugierig. Viel eher, und damit habe ich gar nicht gerechnet, als ich es gelesen hatte, am 8. Juli Missile Command Delta für PC, PS5, Xbox und Switch.
Ja, auf das bin ich super gespannt. Ich meine, man sollte, glaube ich, nicht zu viel erwarten, aber die nehmen ja Missile Command und machen daraus eine rundentaktische Raketenabwehr, bei der man auch noch in so einem, das finde ich ganz cool, in so einem schwach beleuchteten Bunker sitzt. Und zwischen den Angriffswellen erkundet man auch den Bunker und geht da wohl verschiedene Mysterien auf die Spur. Finde ich klasse.
Ja, und sobald ich Missile Command höre, habe ich natürlich Bilder vor Augen von meinem Atari, wie ich da im Kinderzimmer sitze und versuche, meinen kleinen Iron Dome da irgendwie zu schützen vor den Raketen. Und wie du schon richtig sagst, dieser Klassiker, der übrigens erst auch in der Spielhalle war, das wusste ich damals gar nicht, den habe ich zumindest in der Pommesbude bei uns oder im Phantasialand, wo wir ab und zu mal waren, habe ich den nicht gesehen, den Automaten. Aber das war Echtzeit. Da hatte man den Stress des manuellen Abfangs. Man musste es richtig gut, diese Zielpunkte setzen, damit das alles detoniert. Und das ist jetzt, klingt eher nach einem Mystery-Adventure so ein bisschen, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges mit kleinen Puzzles. Fand ich auch irgendwie interessant.
Ja.
Und am gleichen Tag erscheint noch ein Spiel namens Noobs Are Coming für den PC, aber das ist mal wieder ein Action-Roguelike in Top-Down-Pixel-Kulisse.
Von denen gibt's ja ganz wenige.
Richtig, deswegen erwähne ich die immer. 2 Tage später, am 10. Juli, geht's weiter mit Football am College von EA. Das tangiert mich auch gar nicht. Spielst du noch so Sportgeschichten?
Hin und wieder spiele ich mal FIFA, was nicht mehr FIFA heißt. Oder Eishockey. Finde ich tatsächlich ganz cool, aber ich selten so richtig. Ich würde Tennisspiele spielen, wenn es da aktuell welche gäbe, die mich reißen würden.
Stimmt, da haben wir immer wieder versucht, uns mal zu matchen. Aber das letzte, was da kam, fand ich auch nicht so toll. Von 2K war das, ne?
Ja, das 5. Topspin. Ich fand das schon cool. Ich glaube, ich fand es auch einen Tick besser als du, aber ja, lange hat es nicht gehalten, leider.
Nee, und ich glaube, das war eines der ersten Spiele, bei dem ich gemerkt habe, dass ein Entwickler KI für die Erstellung von Grafiken und Co. nutzt. Das hat mir auch sauer aufgestoßen.
Das wusste ich da gar nicht.
Schon auf dem Cover, wie die Arme angewinkelt waren und so manche andere Geschichten wirkten zumindest so künstlich komisch.
Ich weiß nicht. Das Art-Design hat ja was Ulkiges. Ich habe mich dann damit angefreundet, deshalb fand ich es nicht so schlimm. Ja. Das Beste ist immer noch Full Ace Tennis Simulator. Sieht aus wie ein Spiel von vor 30 Jahren, aber spielt sich fantastisch.
Das kann ich mir vorstellen, dass du da Spaß hast. Ja, wer weiß, vielleicht kommt noch mal irgendein ganz cooles Arcade-Tennis für uns beide. Oder irgendwas, was halb simulativ ist zumindest.
Ja, ich meine, sie haben die Spielmechanik auch diesmal nicht ganz hinbekommen. Da hat ein bisschen Dynamik gefehlt. Aber Topspin ist eigentlich ja schon wirklich klasse, was das
ist. Ja, am 10. Juli erscheint ansonsten noch ein Spiel namens Everdeep Aurora für PC und Switch. Das ist ein narrativer Plattformer ohne Kämpfe. Allerdings im 16-Bit-Art-Design, das so ein bisschen an den NES erinnert. Und da ist man als Katze unterwegs nach der Apokalypse auf der Suche nach seiner Familie und hat einen Bohrer, mit dem man sich in die Tiefe hinabbegeben muss. Die wird wohl prozedural erstellt. Da gibt's Katakomben, Parks, Höhlen, alles Mögliche. Und da soll es eher um Charakterinteraktion und Rätsel gehen.
Die Apokalypse.
Und ansonsten erscheint am 10. Juli noch so ein bisschen Kleinkram. Every Day We Fight für PC, militärische Rundenstrategie à la XCOM, die aber nicht so wirklich toll aussieht. Und Mykopunk, bunter Ego-Shooter, wobei ich jetzt nicht weiß, ob Myko, ob das irgendwie was mit Pilzen zu tun hat.
Auf jeden Fall sollte es das, ja.
Auf jeden Fall sieht er bunt und bizarr aus. Aber dann, ich lasse jetzt mal Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 weg, das für PC, PS5, Xbox und Switch erscheint. Kommt etwas namens Patapon 1 und 2 Replay Bin.
Ja, Patapon für PC zum ersten Mal und für die Switch. Finde ich super, finde ich wirklich klasse. Patapon macht unheimlich viel Spaß. Die für alle, die es nicht kennen, man spielt so eine kleine selbstlaufende Armee und gibt denen Befehle, indem man die wirbeln ihre Trommeln. Und man kann verschiedene Trommelschläge anfordern, indem man also eine von den vier Tasten eintippt. Und eine bestimmte, also verschiedene Kombinationen von Tasten sind verschiedene Befehle zum Verteidigen, zum Angreifen, was immer man da hat. Und das macht riesig Laune. Ich fand den Soundtrack immer klasse. Ist, glaube ich, einer der Soundtracks, mit dem ich Micha auf die Palme treiben konnte, als es damals auf der PSP erschien. Ich fand's super und ich finde, es ist ja auch so ein bisschen quasi die Rückkehr von Patapon 1 und 2 auf den Handheld, weil man das jetzt auch auf PC-Handhelds und eben auf der Switch spielen kann. Sie haben sogar ein bisschen was Neues drin. Es gibt jetzt wohl Schwierigkeitsgrade. Ich hätte nicht sagen können, dass es sie damals nicht gab, aber sie meinen, es sind jetzt drei dabei. Man kann die Befehle alle anzeigen lassen, also man muss sie nicht mehr auswendig lernen. So viele waren es nicht, also das ist gut, aber immerhin. Ja.
So ich erinnere mich noch richtig gut an dein seliges Grinsen an der PSP, wenn du das gespielt hast.
Ja, natürlich. Patapon und Loco Roco waren damals ganz großartige Dinge, die Sony gemacht hat mit der PSP.
Neben das war ja von Sony Japan, ne?
Ja, ich glaube.
Der Tsutomu Kuno, so hieß der Spieldesigner, der hat mit Loco Roco kurz vorher, ein Jahr oder sowas vorher, schon so eine künstlerische Duftmarke hinterlassen und dann so charmant verrücktes Spieldesign irgendwie realisiert.
Ja, so gar nicht mal so verrückt, aber einfallsreich. Mhm. Nicht kompliziert. Also ich fand die, es wirklich, wie gesagt, Loco Roco eben und Patapon, große, große Spiele. Die wurden ja schon remastered für die PS4 und jetzt gibt's die eben nochmal. Auf die PS5 kommt das auch.
Ja. Klar. Richtig, richtig. Und das war auch so der Versuch von Sony, glaube ich, ein bisschen in diese Ecke Nintendo, also mit Spielen, die ein bisschen bunter, ein bisschen familienfreundlicher sind, obwohl die gar nicht so einfach sind. Die sind ja auch schon skurril, also Loco Roco zum Beispiel. Aber trotzdem sind die so charmant, dass man das auch gut mit seinen Kids spielen konnte.
Ja, also wenn die Spiele von Nintendo gekommen wären, wäre auch Nintendo sehr, sehr gelobt worden dafür, da bin ich mir ganz sicher. Gerade, ich finde Loco Roco noch mal einen Tick besser. Mhm. Das sind wirklich starke Sachen. Gerade Loco Roco 2, meine Güte, das sprüht vor tollen Ideen. Da, also spätestens dort habe ich wirklich nur mit einem Grinsen am Handheld gesessen.
Ja. Unheimlicher wird's am 11. Juli. Da erscheint Night of the Consumers für PC. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Survival Horror im Supermarkt, aber bei voller Beleuchtung.
Okay, was?
Das kam mir in den Sinn, als ich die ersten Bilder und den Trailer gesehen habe.
Okay.
Nacht der Konsumenten.
Ja, das klingt ja schon, klingt wie eine normale Party in diesem Supermarkt in Hamburg.
Ja, der schlimmste Horror im Supermarkt ist eigentlich, wenn ich bei uns im Penny gehe, die Hintergrundmusik. Die ist, ja, oh, meine Güte.
Die Bananen, die heute bei uns da lagen, gehören auch dazu. Also da lässt sich schon was machen.
Okay. Also von daher kann das manchmal auch ganz schön anspruchsvoll sein, da ohne bleibende Schäden durchzukommen.
Das stimmt, ja.
Was hätten wir denn noch? Ich habe was. Hast du noch was vor dem 14. Juli?
Nee, ich bin gerade nur auf dem 14. fixiert.
Das habe ich mir doch gedacht.
Dann spiele ich dir doch mal den Ball zu, Ben. Mach du mal den 14. Juli.
Sehr cool, ja. Da kommt Kaizen, A Factory Story für den PC raus. Und das Besondere daran ist, dass das das neue Spiel von den Leuten ist, die früher mal Sectronics hießen. Was ich nicht wusste, ist, dass als die mit Sectronics aufgehört haben, haben die ein neues Studio aufgemacht, Coincidence. Die machen verschiedene Sachen. Und eigentlich hieß es damals, dass sie mit dem, so klang das jedenfalls, dass sie die Spielidee, die sie häufig hatten, nicht weiter fortführen wollen, weil sie das ausgereizt hatten. So klang das so ein bisschen. Da steckt aber ein bisschen mehr dahinter. Und ich werde mich jetzt in den nächsten Tagen auch mit dem Zachary Bath, deshalb Sectronics, unterhalten, dass er ein bisschen darüber erzählt. Das ist nämlich an vielen vorbeigegangen, dass sie mit Coincidence ein neues Studio haben. Und diese Leute machen jedenfalls ein neues Spiel. Es gibt eine Demo davon auf Steam. Es spielt in Japan der 80er Jahre. Da kommt man als junger, David Sugimoto. Kommt man in eine Firma und dort soll man Produktionsketten erstellen, mit denen dann quasi automatisch elektronische Geräte hergestellt werden. Radios, Uhren und später auch aufwendigeres. Also es ist ein typisches Sectronics-Spiel in dem Sinne, dass man diese Abläufe erstmal erstellen muss mit dem, was man, also man kann die Teile, die man zur Verfügung hat, die muss man erstmal zusammenfügen, sodass sie diese Geräte ergeben. Die kann man verschieben, man kann sie drehen. Es erinnert so ein bisschen an Opus Magnum, was auch ja von Sectronics ein Spiel ist. Zumindest erinnert es am ehesten daran. Es wird natürlich wieder eine Solitär-Variante enthalten sein. Das hatten sie in den letzten Spielen überall drin. Da freue ich mich riesig drauf.
Das habe ich mir doch gedacht, dass du dich da freust, dass die zurückkommen. Am selben Tag erscheint Warspace 2 für den PC. Das ist ein Top-Down-Shooter, der aber nicht wirklich neugierig macht. Am 15. Juli erscheint ein Spiel namens Eden's Zero für PC, PS5 und Xbox. Aber da habe ich mir gar keine Notizen gemacht.
Ich auch nicht. Ich habe am 15. zu zwei Spielen Notizen gemacht, aber nicht dazu.
Okay. Am 15. Juli wird es interessanter für uns beide, denn ich weiß, du freust dich darauf. Ich habe es auf Spielvertiefung auch in der Erkundung schon vorgestellt. Und jetzt ist kürzlich eine Demo erschienen zu Eriksholm The Stolen Dream für PC, PS5 und Xbox. Das ist Schleichtaktik von River End Games aus Schweden, spielt in der Hafenstadt. Und ich habe damals geschrieben, es wirkt auf mich wie ein kleiner Bruder von Dishonored. Ist natürlich kein Immersive Sim, sondern eher sowas wie Desperados, Shadow Tactics und ein Katz-und-Maus-Abenteuer zwischen gemütlichen Gassen. Du hast schon reingezockt, Ben. Wie gefällt's dir denn?
Ja, ich habe mir die Demo gleich angeschaut und ich finde sie sehr, sehr gelungen. Es ist tatsächlich, wie du sagst, keine große Stealth-Action in dem Sinne. Es ist ein... Man muss schon auf clevere Art an Gegnern vorbeischleichen, hat dafür verschiedene Wege manchmal zur Verfügung. Man muss auch kleine Rätsel lösen. Der Star ist aber zum großen Teil, finde ich jedenfalls, die Stadt Eriksholm selbst. Das ist so ein bisschen an, es erinnert an Skandinavien, Anfang des 20. Jahrhunderts. Man über Notizen und was in der Stadt abgeht, bekommt man auch mit, dass das so ein bisschen die Auswirkungen der industriellen Revolution, ich weiß nicht, ob die in dieser Welt so stattgefunden hat, sind da noch spürbar, weil alles von Handarbeit zu maschineller Arbeit sich verändert. Und die Stadt ist im Detail wirklich faszinierend, liebevoll gestaltet, mit großen Werbeanzeigen auf steinernen Mauern. Ja, und da schleicht man eben durch. Es ist sehr, sehr vertikal. Man ist häufig auf Dächern unterwegs, muss dann in die Gebäude auch rein. Was die aber auch super hinbekommen, unabhängig vom Spiel, sind die Zwischensequenzen. Das hatte ich, als ich das auf der Gamescom im letzten Jahr gesehen hatte, habe ich dem Entwickler das schon gesagt, dass die Filmszenen, er hat ein paar vorgestellt, unglaublich, die Gesichter wirken unglaublich lebendig, die haben eine Emotionalität in den Ausdrücken drin, finde ich wahnsinnig faszinierend und man merkt das auch, wenn man in der Stadt unterwegs ist, man beobachtet, das hat mit den Filmszenen nichts zu tun, aber sie legen auf die Emotionalität, auf die Charaktere, auf die Erzählung ganz, ganz großen Wert. Jeder Raum, in den man kommt, jede Situation ist nicht einfach nur ein Raum, durch den man schleichen muss und dann sagt die eine Wache bla bla, das ist der Hinweis dafür, dass man dann Kran benutzen muss, sondern das sind immer kleine erzählerische Elemente, die das irgendwie als dieses Szenario und die Geschichte interessant machen. Finde ich wirklich gelungen. Ich freue mich nach der Demo jetzt nur noch umso mehr darauf. Das ist eins meiner Most Wanted Spiele. War schon seit damals. Von daher hoffe ich sehr, dass die das halten können.
Ja, das hoffe ich auch. Ich drücke die Daumen, denn bei mir steht es auch weit oben. Ich freue mich auch darauf. Und die Stadt heißt zwar Eriksholm, ist fiktiv, aber wie du schon so schön beschrieben hast, wurde die skandinavischen Vorbilder nachempfunden wie Stockholm und Göteborg zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ich war auch überrascht, was die Qualität der Filmszene angeht. Also das hätte man so auch ja ganz großen Studios zugetraut. Im Team sind aber auch richtig viele erfahrene Programmierer und Designer, die unter anderem an Spielen wie Battlefield, Mirror's Edge, Bionic Commando oder auch Little Nightmares beteiligt waren. Also das ist ein Top-Team, das sich jetzt quasi, wenn man so möchte, ein bisschen der Heimatliebe zuwendet und diese schwedische Gemütlichkeit so ein bisschen übertragen will. Und gleichzeitig versuchen sie, was ich auch schön finde, diese Schleichtaktik, die man kennt, die eigentlich immer sehr systemisch ist und sehr spielmechanisch fokussiert, mach alles richtig, koordiniere alles genau richtig. Die versuchen sie so ein bisschen lockerer, aber nichtsdestotrotz erzählerisch interessant darzustellen. Also ich habe da auch Lust drauf.
Ja. Man bekommt ja dann später noch andere Charaktere dazu, die dann verschiedene Fähigkeiten haben. Also es ist nicht nur das Vorbeischleichen, aber genau das Recht, es ist ein vereinfachtes Schleichen.
Man schlüpft ja da in die Rolle von Hannah und dann gibt's drei weitere spielbare Charaktere mit exklusiven Möglichkeiten vermutlich. Ja. Es soll für PC kommen, für PS5 und Xbox, ne?
Genau, ja.
Ja, richtig. Und außerdem erscheint am 15. Juli in Neverwinter Nights 2 die Enhanced Edition für PC, PS5, Xbox und Switch. Das ist eine Neuauflage von Aspyr Media, die auch um eine Gamepad-Steuerung ergänzt worden ist und ein bisschen wurde eine Kulisse gefeilt, aber das ist eben auch kein Remake oder irgendetwas in der Art. Und enthalten sind auch die drei Erweiterungen: Mask of the Betrayer, Storm of Zehir sowie Mysteries of Westgate. Die habe ich, glaube ich, fast alle gespielt damals. Es war 2006 erschien das von Obsidian. Aber das ist nicht so dein Genre, ne?
Ich hatte Neverwinter Nights nie gereizt, aus irgendeinem Grund. Nee, hab das auch nie gespielt. Aber dann war es offenbar gut, wenn du alles gespielt hast.
Ja, es war solide. Also ich war eher, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht damals. Denn das hatte so einen starken, modularen Charakter in einer Zeit, als andere Spiele, andere Rollenspiele, schon wesentlich mehr Stimmung vermitteln konnten. Weil da erschien in diesen Jahren, 2006, 2007, erschien The Witcher, das erste, The Elder Scrolls IV Oblivion und Mass Effect. Und da wirkte dieses Neverwinter Nights 2, das ja auch die D&D-Regeln von der Version 3.5 hatte, das wirkte so schon ein bisschen statisch. Und ich habe mich eben gefragt, wo der alte Zauber hin ist, den ich damit so verbinde. Weil ich mag eigentlich Oldschool-Rollenspiele, in denen die Taktik wichtig ist und das System dahinter ist auch ganz cool. Und zur Ehrenrettung muss man auch sagen, dass einige der Erweiterungen erzählerisch besser waren als das Hauptspiel. Okay. Aber das würde jetzt nicht zu meinen Highlights aus der Zeit gehören. Das war irgendwie, auch was die Dialoge angeht, über die wir vorhin bei The Alters gesprochen haben, erreichen die zum Beispiel absolut nicht die Klasse der BioWare-Highlights, also des klassischen BioWare, das Baldur's Gate gemacht hat, 1 und 2 oder so.
Ja.
Von daher bin ich ein bisschen skeptisch.
Ist das denn so ein Fall, wo Obsidian in Anführungsstrichen nur den zweiten Teil gemacht hat? Oder hatten sie hier auch den ersten gemacht?
Nee, da haben sie den zweiten Teil gemacht. Okay.
Ja. Ja, das war eine Zeit lang offenbar deren Geschäftsmodell so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das haben sie mal gut und mal nicht so gut gemacht.
Ja.
Also es war, ich glaube, ich habe damals geschrieben, dass es immer noch ein gutes Spiel ist, aber wenn du dann in derselben Zeit drei andere Abenteuer hast, die ein oder zwei Klassen besser sind, dann hat das schon seine Gründe. Das war schon zu seiner Zeit ein bisschen veraltet.
Ja, verstehe.
Gibt's denn irgendwas, was du gern spielen würdest noch am 15.?
Ja. Oh mein Gott, diese zwei Tage, 14 und 15, da werde ich so viel zu tun haben. Ready or Not kommt für die Konsolen raus. Also für PlayStation 5 und die Xbox Series Konsolen. Das ist eine Umsetzung von einem PC-Shooter und das Coole daran ist, dass es ein taktischer Shooter ist, der an die frühen SWAT-Spiele zum Beispiel erinnert, falls die noch jemand kennt oder falls auch nicht. Es ist so ein bisschen das, wie wenn sich Rainbow Six Siege ernst nehmen würde, ein Spiel für Solisten und kooperative Spieler wäre, nicht PvP. Also man muss in Gebäude eindringen, um zum Beispiel Geiseln zu retten, Bomben zu entschärfen und dann kann man seinem Team eben Anweisungen geben oder das selbst machen. Man kann durch die Tür durchgucken, um nach Fallen zu checken. Man kann die Tür leise öffnen, man kann die Schlösser erstmal knacken, kann die Tür auch eintreten. Dann kann man der Mannschaft sagen, geht langsam rein oder stürmt den Raum, vielleicht auch mit einer Blendgranate. Also man hat man hat eine Menge taktische Möglichkeiten und muss auf die Art und Weise eben die Situation lösen. Und das finde ich als Shooter einfach wirklich cool. Ich habe mir das extra nochmal angeschaut, die Gamepad-Steuerung, ich hoffe, die haben sie noch ein bisschen überarbeitet, die war am PC noch nicht perfekt. Die hatte ein paar Sachen drin, die ich hakelig fand. Aber an und für sich ist das ein cooler taktischer Shooter, entweder alleine oder für 2 bis 5 Leute. Deshalb freue ich mich da wirklich sehr drauf.
Und am selben Tag erscheint auch noch Stronghold Crusader, die Definitive Edition für den PC. Das ist die Neuauflage der mittelalterlichen Echtzeitstrategie mit Burgenbau aus dem Jahr 2002. Aber da weiß ich nicht, ob ich da nochmal Lust drauf hätte. Das ist zwar ein starker Name, die fing auch mal gut an, aber die Firefly Studios haben mich irgendwann nicht mehr abholen können, obwohl das genau mein Thema ist.
Ja, ich erinnere mich, dass das damals so für dich war, dass du irgendwann enttäuscht warst von späteren Titeln.
Ja, man hat ja in diesem Bereich jetzt auch genug Alternativen. Da kommt ja alles Mögliche zurück, auch an besseren Klassikern. Also von daher, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht reingespielt, aber ich bin da auch eher skeptisch. Und am 16. Juli geht es weiter mit einer Farming-Sim namens Couch and the Grassland. Da ist man mit einem fröhlichen Reiter zu Pferd unterwegs, bevor man am selben Tag bei dem Medieval Battle Simulator landet, der tatsächlich Echtzeitstrategie mit Basenbau in Neonfarben ist und schlimm aussieht.
Oh. Okay.
Da gibt's aber auch eine Demo. Nur als ich das gesehen habe, das passt ja gar nicht. Und sie sagen ja auch, das soll mittelalterlich sein und wollten das vielleicht ein bisschen aufpeppen oder mal andere Assets verwenden. Aber das funktioniert bei mir gar nicht. Mittelalter, Neonfarben.
Den habe ich gar nicht gesehen. Kommt doch an, wie es gemacht ist. Warte, ich
muss mir nichts sagen. Ja.
Ja, ich bin erst am 17. wieder dabei. Da bin ich nicht dabei. Da habe ich mir nächstes rausgeschrieben.
Aber du hast dir doch gar keine Switch 2 geholt.
Das stimmt. Aber dann meinen wir auch was anderes.
Auf jeden Fall erscheint da exklusiv für Nintendos neue Konsole Donkey Kong Bonanza.
Oh. Ja, okay.
Das Jump and Run mit Tiefenwirkung. Donkey Kong kann sich dann nämlich in den Untergrund kloppen und nahezu jedes Objekt zerstören, viele Schichten weit runter auf der Jagd nach Bananen und Schätzen.
Siehste, und wegen solcher Beschreibungen bin ich nie mit Nintendo-Spielen warm geworden.
Ich werde mit diesem hier aktuell auch nicht so richtig warm. Oh. Tatsächlich. Also, das ist immer noch kein Kaufgrund für mich.
Ja.
Ich warte ja auf Metroid Prime. Und selbst dann muss ich noch überlegen, ob ich es auf der alten Switch spiele oder tatsächlich auf der neuen.
Ja.
Hast du damals eigentlich Robocop Rogue City besprochen?
Ja, ich habe das besprochen und ich fand es gar nicht so toll. Was sie super hinbekommen, ist tatsächlich, muss man ihnen lassen, das Flair. Man hat schon, also wenn man in der Polizeistation rumspaziert, mit den Leuten redet, und wenn man überhaupt als Robocop durch die Gegend stampft, das ist schon echt ganz gut gelungen. Richtig gut sogar. Aber die Action, die Gegner, das war so furchtbar monoton und auch gar nicht besonders spannend. Es war echt schrecklich einförmig, dass mich das schnell verloren hatte, das Spiel. Dann reicht das, also wenn die Spielmechanik gar nicht passt, dann reißt die Stimmung auch wenig.
Siehst du, ich wollte schon schreiben, einzeln spielbare Erweiterung des Ego-Shooters von 2023, der damals gute Kritiken erhielt. Das lösche ich.
Vielleicht erhielt er sonst gute Kritiken, kann er sagen.
Nee, mich interessiert nur, was Ben sagt.
Oh. Außer bei The Authors.
Nee, das fand ich auch vollkommen nachvollziehbar tatsächlich. Ja.
Aber du hast natürlich recht, was ganz cool ist für Fans des Ganzen ist, dass das ein Standalone ist, eine Erweiterung zu Robocop. Mhm. Das ist schon cool, kommt für die drei Großen raus, PlayStation 5, Xbox Series und PC. Und diesmal ist man im Omni-Tower unterwegs, der wohl zu einer Festung umfunktioniert wurde. Und da bekommt man es mit haufenweise Fallen und Elite-Einheiten zu tun, die man dann zerquetschen, an die Wand schmeißen und erschießen darf.
Wer es friedlicher und oldschooliger mag, der kann am 17. Juli auch The Drifter auf dem PC spielen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, das für mich so ein bisschen Maniac Mansion-Flair verströmt und gar nicht mal so schlecht aussieht.
Finde ich auch, ja. Ich habe mir das kurz angeschaut. Ah, Alex bei uns freut sich tierisch auf das Spiel. Der hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Das sieht cool aus. Und auch die Geschichte ist ja auch geil. Sie nennen das ein Pulp-Adventure-Thriller. Sie wollen sich so ein bisschen an Stephen King, Crichton und Carpenter erinnern, orientieren, was Stimmung und Geschichte angeht. Soll so ein bisschen, was erwähnen Sie noch? 70s Aussie Grindhouse als Inspiration, okay. Auf jeden Fall ist es ja ein Point-and-Click-Adventure, was man auch mit Controller spielen kann, hat einen düsteren Soundtrack und als Mick Carter beobachtet man da einen Mord. Weil das so ist, wird man daraufhin verfolgt und selbst ermordet, erwacht aber ein paar Sekunden vor dem eigenen Tod in seinem Körper wieder, kommt um das Sterben drumherum, aber man bekommt den Mord angehängt, den man da beobachtet hat. Genau. Mhm. Sie wollen eine recht flotte Geschichte erzählen. Ich glaube, es ist düster, es hat coole Animationen, es ist auch vertont, macht einen wirklich netten Eindruck. Ich glaube, flottes Point-and-Click-Adventure trifft es ganz gut.
Ja, kommt mit auf die Liste. Und am 18. Juli geht's weiter mit Advent Neon auf dem PC. Das ist ein grell schneller 2D-Plattformer, der mich gar nicht neugierig macht. Genauso wenig wie Little Fighter 2. Das sieht aus wie Double Dragon im schlechten Anime-Stil. Aber dann wird's ein bisschen interessant, spielhistorisch, mit Shadow Labyrinth für PC, PS5, Xbox und Switch, Ben.
Ja, das ist... Es ist ein Plattformer, bei dem man seine Gegner aufessen muss. Und das hat mit, also es ist ein Pac-Man-Spiel. Es ist quasi ein Pac-Man-Ableger. Man wird von so einem kleinen gelben Ball begleitet, tatsächlich. Man muss die Gegner wirklich essen, erhält neue Fähigkeiten. Man ist als Schattenkrieger mit Schwert auf einem fremden, unbekannten Planeten unterwegs. Genau.
In so einem 2D-Metroidvania, ne?
Richtig, genau. Es ist ein Plattform, Metroidvania. Und was ich halt interessant finde, was mir überhaupt nicht bewusst war, Amazon hat doch diese Animationsserie, die von den Leuten gemacht ist, die Love, Death and Robots gemacht haben. Die haben Secret Level gemacht und eine Episode daraus, die erzählt genau Shadow Labyrinth. Das war mir damals aber nicht bewusst. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schon wusste. Es ist genau das.
Ich fand die noch nicht mal so gut damals, aus irgendeinem Grund. Das hat mich nicht so ganz abgeholt. Und ich bin noch nicht sicher, ob dieses Shadow Labyrinth daran was ändern wird. Eigentlich mag ich ja Kampfplattformer. Und das hat jetzt diesen durchaus einen interessanten Twist. Aber ich werde noch nicht richtig schlau draus.
Das ging mir ähnlich. Ja, deshalb habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, das wiederzugeben. So richtig schlau draus werde ich auch nicht. Und das Gegnerfressen... Ich weiß ja nicht, wie das dann im Spiel tatsächlich, ob das zum Beispiel eine Spielmechanik ist oder ob man das einfach dann an bestimmten Bossen oder so tun kann und dann hat man eine neue Fähigkeit. Dann wäre es jetzt auch nichts Großes an für sich. Naja.
Dann geht es weiter am 21. Juli mit Luto für den PC. Das ist psychologischer Horror in Ego-Sicht, bei dem man verzweifelt versucht, sein Haus zu verlassen. Macht dich sowas überhaupt noch irgendwie neugierig?
Nee. Also, naja, ehrlich gesagt, diese... Einigen tue ich damit Unrecht, ich weiß das, aber die psychologischen Horrorspiele aus Ego-Perspektive übergehe ich inzwischen komplett, weil da so viel Mist dabei ist. Die scheinen sehr einfach zu machen sein und das meiste ist leider, was ich angeschaut habe und dann auch echt einfach uninteressant, relativ billig zusammengesteckt, ich weiß nicht.
Ja, mir geht's ähnlich. Da ist selten was dabei, was mich wirklich anlockt.
Ja. Also wenn jemand ein gutes Spiel hat, und das irgendwie, ich kann das nur für mich sprechen, aber das irgendwie ansprechend auf Steam zum Beispiel anpreisen will, dann bitte nennt das nicht psychologischer Ego-Horror oder so, denn das zieht gar nicht mehr.
Am 22. Juli wird es zumindest thematisch interessanter mit Hellclock für den PC. Das ist ein explosives Action-Rollenspiel mit Revolvern, Dynamit und Roguelike-Mechanik. Und das Besondere ist weniger dieses Diablo-System hier oder Roguelike oder irgendwas, sondern das Szenario. Denn das spielt in einem alternativen Brasilien des 19. Jahrhunderts samt Untoter und Magie und beruht auf dem Krieg von Canudos, der 1896 bis 1897 zwischen der Armee der Regierung sowie Rebellen der gleichnamigen Stadt unter Führung eines Predigers oder so lief. Und da gab es wohl nach mehreren Schlachten so ein richtig übles Massaker, bei dem die Stadt zerstört wurde und fast alle Einwohner getötet worden sind. Und das ist die historische Inspiration für dieses Action-Rollenspiel. Brasilien ist mir noch nicht so oft begegnet als Thema.
Nee, überhaupt nicht in Videospielen. Also es gibt ein bisschen was, aber du hast völlig recht, ja.
Obwohl, die haben auch eine lebendige Entwicklerszene und oftmals bekommt man da gar nicht so viel mit. Ich könnte dir jetzt auch nicht so viele Spiele nennen.
Nee, ich weiß, ich erinnere mich vage, dass es da mal, ich weiß auch, dass es da ein paar gibt, aber hat nicht Max Payne 3 in Brasilien gespielt oder bin ich da auf dem Holzweg?
Nee, das hat er gespielt tatsächlich, ja.
Aber ja, das war ja nicht von Brasilianern gemacht im Wesentlichen.
Richtig. Aber ansonsten, es gibt schon einige Spiele. Cobra Kai, The Karate Kid Saga wurde in Brasilien gemacht.
Oh.
Naja, bevor ich das Fass hier aufmache. Nee. Weiter geht's mit Monument Valley 3 am 22. Juli für PC und alle Konsolen. Und dieses elegante Rätsel-Adventure erschien schon im Dezember 2024 für iOS und Android. Das ist also der dritte Teil. Und damals Monument Valley auf dem iPad war klasse. Und dann ist das immer so eine Sache, wenn du dieses kleine Prinzip, dieses Puzzle-Prinzip, das auf diesem Bildschirm funktioniert, wenn du das auf einem großen Bildschirm überträgst, geht manchmal was verloren, nicht immer. Aber das war ein sehr stilvolles Knobeln. Und ansonsten erscheint am 22. Juli noch Wildgate für den PC. Das ist ein Multiplayer-Team-Shooter mit Raumschiffen in Ego-Sicht. Da musste ich ein bisschen an dich denken, aber irgendwie sieht's auch nicht richtig toll aus.
Nee, ach, ich war beim Multiplayer-Shooter auch schon raus, weil das ist nicht das, was mich reizt, wenn ich im Weltraum unterwegs sein will.
Ja.
Und so richtig geknallt haben die Bilder jetzt auch nicht, fand ich. Um ehrlich zu sein.
Nee, da hat überhaupt nichts geknallt. Da sind wir schon beim 24. Juli, Ben.
Ja. Und da kommt ein Spiel raus, was ich interessant finde, zu dem ich mir zu wenige Notizen gemacht habe, aber ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es von dem Mike Klubnika, der für Buckshot Roulette verantwortlich ist, kommt. Das heißt Split. Und falls ihr danach sucht, wir haben das vorhin gerade schon festgestellt, ihr müsst es ist nach jedem Buchstaben, außer nach dem letzten T, kommt ein Punkt. Sonst findet man das nicht. Split. Und es ist wohl, man spielt einen Hacker, sitzt da tatsächlich vor seinem Bildschirm, man ist in einem IRC-Chat unterwegs, finde ich geil, dass es das IRC-Network überhaupt noch gibt. Also es ist so ein Hacking-Programmierspiel quasi, indem man die verschiedene Software benutzt und ich mag das einfach, wenn man tatsächlich an einem Rechner unterwegs ist und das Spiel wie ein, überspitzt formuliert wie ein Hacker spielt, da gibt's ja ein paar, die so sind. Und wenn er das macht, dann gehe ich davon aus, dass das ein interessantes Spiel ist, weil es vielleicht auch ein paar Überraschungen ist, mit denen man nicht rechnet. Von daher bin ich da mal gespannt. Ich hätte sogar noch mehr am 24., aber du ja auch.
Ja, nicht so wirklich was Interessantes. Also Super Mario Party, Jamboree und Jamboree TV für Switch 2 lasse ich mal weg, denn das ist ja so eine erweiterte Edition irgendwie, die dann nochmal rausgebracht wird.
Nee, ob es so richtig interessant ist, weiß ich ja auch nicht, aber es kommt mit Wu-Tang. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist.
Wu-Tang. Nee, Quatsch. Wukong. Nein, Wu-Tang. Ich habe das Gefühl, es mehren sich diese Titel in den letzten Jahren.
Nein, es mehren sich die chinesischen Titel in den letzten Jahren. Das wird auch so weitergehen, ja. Also nichts dagegen, aber genau, Wu-Tang Fallen Feathers kommt raus für die drei großen Plattformen. Ich sage immer drei große, das ist für mich der schnellste Notizpunkt, den ich da machen kann. Das ist PC, PS5 und die Xbox Series. ist halt ein Souls-like, das zur Zeit der Ming-Dynastie spielt. Und Wu-Cheng ist der Name der Heldin, mit der man da unterwegs ist. Jetzt hatte ich nichts spielmechanisch Besonderes daraus gelesen. Man kann ihre Waffen modifizieren. Die gehört zu den Heldinnen, die unter Amnesie leidet und ihre Vergangenheit aufrollen muss. Das ist jetzt rein daher auch nicht das Spannendste, wie die eigentliche Geschichte ist.
Ja, es reiht sich ein in diese chinesischen Action-Rollenspiele, die auf den ersten Blick immer richtig gut aussehen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich Black Myth Wukong immer noch nicht gespielt habe. Das befindet sich, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 2 Jahren im Schleppnetz. Und der Erfolg dieses Spiels hat wohl dazu beigetragen, dass auch andere Studios sich denken, hey, die chinesische Geschichte und Mythologie, die hat ja noch ein paar andere Kapitel zu bieten. Und ja, da wird man jetzt entführt in Anfang des 17. Jahrhunderts, aber eben in ein fiktives Abenteuer. Und da grassierte die sogenannte Federseuche. Menschen werden langsam in den Wahnsinn getrieben und in monströse Kreaturen verwandelt. Wie gesagt, auf den ersten Blick sieht das immer ganz schick aus, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig Lust so hätte. Denn bei den Souls-Likes, das habe ich ja schon öfter mal gesagt, warte ich darauf, dass From Software wieder zu seinen Wurzeln zurückfindet und selbst eins macht. Am 24. Juli erscheint auch noch Killing Floor 3 für PC, PS5 und Xbox. Ein Horror-Shooter in Ego-Sicht von Tripwire Interactive auf Grundlage der Unreal Engine 5, die jetzt irgendwie auch gefühlt jedes zweite Spiel befeuert.
Inzwischen schon, ja. Das stimmt.
Aber ist auch nicht meins. Ist ja auch ein mit Koop-Modus für bis zu 6 Spieler und so weiter.
Ich habe die Killing Floors nie lange gespielt, aber eigentlich finde ich die ganz cool.
Mhm.
Ja.
Dann kommt noch ein unaussprechbares Spiel namens No Sleep for Kaname Date from AI The Somnium Files. Ach, das Visual Novel, 3. Teil von Spike Chunsoft für PC und Switch am 25. Juli. Kam ich bisher auch immer drum rum.
Apropos, weil wir gerade bei sowas wie Killing Floor sind, hast du Firebreak nicht gespielt, oder? Das ist ja von Remedy, das Neue, was gerade raus ist.
Nee, habe ich noch nicht. Ist das was?
Sieht hübscher aus.
Ach, das ist doch im, jetzt weiß ich's, im Control-Universum.
Ja, spielt im Control-Universum, genau. Mhm. Ist auch, glaube ich, ganz cool. Der Einstieg ist ihnen überhaupt nicht gelungen. Man wird da reingeschmissen, ohne dass man so richtig weiß, was man wie machen. Sie haben jetzt auch tatsächlich, uns ist das aufgefallen, als wir es angefangen haben zu spielen, man kommt da schlecht rein. Remedy hat jetzt ein Statement rausgegeben, dass sie wohl festgestellt haben, dass die Spieler schwer reinkommen. Wir so, ach. es ist ein Left 4 Dead, das, soweit wir das gespielt haben, nichts macht, wofür man das eigentlich spielen müsste. Aber Fiel mir jetzt nur ein, ich meine, Remedy ist ja ein Name und ich finde es schade, dass es das geworden ist.
Ja, haben sie sich mal ein bisschen ausgetobt.
Ja.
Die Kriegskasse dürfte voll sein.
Ach ja.
Hoffe ich.
Ja, warum auch nicht? Denke.
Ja.
Na gut.
Ansonsten erscheint am 25. Juli noch ein Monster Hunter Klone namens Wild Hearts.
Ja, beziehungsweise die Umsetzung von Wild Hearts. Diesmal Wild Hearts S, wahrscheinlich, weil es die Version für Switch 2 ist. Da können jetzt 4 statt 3 Spieler auf Monsterjagd gehen. Ich weiß gar nicht, ob die da Monster heißen, aber im Grunde ist es tatsächlich ein Monster Hunter Spiel. Das Besondere oder eine der Besonderheiten daran ist, dass man große Waffen oder auch Sprungfedern oder Wände kann man ziemlich schnell konstruieren aus so Würfeln. Das macht echt Laune. Damit kann man so ein bisschen experimentieren. Das ist nett. Und auch das Kämpfen, dass die Steuerung so gut funktioniert, hat mich damals echt überrascht. Das hat Spaß gemacht. Ja, Monsterjagen, es sieht sehr hübsch aus. Also von daher, es war, glaube ich, echt in Ordnung. Ich habe es dann halt nicht sehr weit gespielt. Deshalb muss ich da jetzt einen Punkt machen.
Ja, ich habe es ja bei dem letzten großen Monster Hunter von Capcom versucht, aber das hat mich dann auch recht schnell nicht mehr abgeholt. Und ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass das trotz der Tatsache, dass da einiges gemacht worden ist, nicht mal ganz so diese Sogkraft hatte.
Ja, ich habe das nämlich auch eine Weile gespielt, bis ins Endgame oder kurz davor, aber...
Oh, so weit?
Ja, ich habe es eine Weile gespielt. Es ist also rein spielmechanisch ist es ein richtig, richtig cooles Spiel. Da sind viele Sachen drin, die wirklich Bock machen. Sieht auch weitgehend cool aus, auch wenn es, egal, ist ein wirklich gutes Spiel. Aber was sie nicht mehr drin haben, dieses Gefühl, auch mal langsam in der Wildnis unterwegs zu sein, die Fährten von Monstern zu lesen. Klar, das wird sehr repetitiv in Monster Hunter World, ich weiß. Aber hier ist es so, dass man sich auf dein Reittier setzt, dass man zum Monster fetzt, das Blatt macht und dann zum nächsten Monster rennt.
Ja, das ist genauso, hat das meine Tochter auch beschrieben. Die hat auch nahezu alle Monster Hunter so gespielt und war da auch nicht so angetan davon. Am 28. Juli geht's auch in den Dschungel mit Relic Bound für den PC. Das ist, wenn man so möchte, eine Art Uncharted von einem Solo-Entwickler. Und der hat das mit der Unreal Engine 5 zusammengezimmert. Da kann man also klettern, schießen, Relikte finden. Ist ein Action-Adventure rund um einen Archäologen. Man ist in Schultersicht unterwegs und ja, das ist schon erstaunlich, dass solche Spiele, also das ist jetzt, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann verblasst es halt, weil man sofort die anderen Spiele vor Augen hat. Also es ist nichts Besonderes, glaube ich. Aber trotzdem ist das eine ganz schöne Leistung, dass man das als einzelner Entwickler dann schon so stemmen kann.
Das finde ich auch bemerkenswert, ja. Hatte doch auch ein einzelner Chinese, hatte, jetzt fällt mir der Name nicht ein, einen Shooter gemacht, den Microsoft übernommen hatte. Auch mit Unreal Engine war auch bemerkenswert, was dann einzelne Personen an Produktionsqualität rausgeholt hat.
Ja. Am 29. Juli erscheint Grounded 2 für PC und Xbox. Das ist der Nachfolger des Survival-Abenteuers von Obsidian. Die haben wir heute schon mal erwähnt bei Neverwinter Nights 2. Das ist im Jahr 2022 und da bewegt man winzige Charaktere durch so eine übergroße Wildnis. Diesmal war Eidos Montreal Co-Produzent tatsächlich und es geht in einen fiktiven Vorstadtpark im 90er-Jahres-Stil. Hast du den Vorgänger gespielt?
Ich habe den tatsächlich eine Weile gespielt. Ich wollte eigentlich auch was dazu machen. Es hat sich dann einfach aus Zeitgründen nicht ergeben. Der hat Bock gemacht. War ein cooles Survival-Spiel, auch weil es einfach dieses Szenario, sie haben das echt sehr nett gemacht, wie man in, als auf weiß ich nicht, Fliegen, Ameisen, Bienengröße da unterwegs ist und die anderen Insekten natürlich große Gefahren sind. Es ist echt nett, auf diesen riesigen Grashalm rumzuklettern, sich da einen Wassertropfen zu holen. Das war schon cool.
Und am selben Tag erscheint Tales of the Shire, a Lord of the Rings Game für PC, PS5, Xbox und Switch. Das ist ja ein cozy Game für Hobbit-Freunde. Oh. So eine Art Lebenssimulation in kunterbunten Auerland. Ach Gott, oh Gott. So eine Art Lebenssimulation im kunterbunten Auenland kommt immerhin vom neuseeländischen Studio Weta Workshop. Das ist eine Firma, die wurde 1987 gegründet für Spezialeffekte im Kino sowie Fernsehen. Und die haben für die Herr-der-Ringe-Filme die komplette Ausstattung gemacht, von den Kreaturen über die Waffen bis zu Accessoires und Rüstungen. Von daher verstehen die schon so ein bisschen was von der Welt. Aber als ich das gesehen habe, die Szenen, da dachte ich mir, ja, nee. Das ist mir zu langweilig.
Ja, klar, großes Effektstudio, wenn die das sind. Und stimmt, ich habe von dem Spiel habe ich gelesen von einer Weile schon. Ich glaube, ich vermute mal, sie versuchen so ein bisschen aus, was sie im interaktiven Bereich machen können und haben sich da erstmal das rausgenommen. Dummerweise gehört das Auenland, die Hobbits sind für mich der unspannendste Teil an kompletten Herr der Ringe-Universum.
So ein bisschen wie bei manchen die Ewoks in Star Wars.
Ist verdammt nah dran, ja.
Ja. Ja, es ist, wie gesagt, in letzter Zeit haben sich fast alle die Regie- oder Technikhände verbrannt, die irgendwie was angefasst haben, was mit dem Herrn der Ringe zu tun hat. Und ich wäre fast dafür, da mal ein Embargo draufzusetzen für ein paar Jahre und erst wieder was zu machen, wenn der Peter Jackson dabei ist.
Ja, wobei der Hobbit war jetzt auch nicht so brillant, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
hat dir nicht gefallen?
Fand ich furchtbar, fand ich ganz schrecklich. Ich hab den ersten Film dann nicht mal zu Ende geschaut, weil ich finde, dass der Hobbit, als ich den gelesen habe, war ein wundervolles Märchen für Kinder, also eine tolle Geschichte, die auch, und man hat diese Erzählstimme von dem alten Mann, quasi von dem Tolkien, wenn man so will, so rausgehört, fand ich. Und der Film war einfach nur eine alberne Variante von Herr der Ringe. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
Ja, in der natürlichen Evolution dieser Geschichten war der Hobbit zuerst da.
Ja.
Und das war tatsächlich eine Geschichte für Kinder. Die hatte auch Schwierigkeiten, der Tolkien, die herauszubringen, weil er es nicht so ernst genommen hat und so weiter. Das hat er ja für seinen Sohn so ein bisschen auch gemacht. Und es hat schon auch eine andere Stimme als dann danach der Herr der Ringe. Und wenn man die Filme jetzt nimmt und direkt vergleicht, dann sind die sich halt sehr ähnlich in der Art der Produktion. Ich kann das verstehen, warum man das so machen musste. Da kommst du natürlich nicht raus, weil die beiden Geschichten ja miteinander verbunden sind.
Ja, dann hätten sie es vielleicht konsequenter, ernsthaft aufziehen müssen. Es war ein ganz komisches Mischding für mein Empfinden.
Ja, okay, dann geht's weiter. Quatsch, wir kommen zum Schluss so langsam. Am 30. Juli erscheint ein Spiel namens Terminal Brigade. Action Roguelike Co-op Third-Person-Shooter aus China.
Da ist ja alles drin, was gerade top ist.
Ne, warte, ich kann's doch besser. Sci-Fi Action Roguelike Co-op Third-Person-Shooter aus China.
Jetzt ist noch mehr drin, was top ist.
Okay. Ja, Sachen gibt's, ne?
Ja. Ja. Aber habe ich nichts zu sagen.
Am 31. Juli. Wir nähern uns dem Ende des Monats und es hat so ein bisschen Sommerloch-Gefühl schon, finde ich. Da erscheint ein Spiel namens Earthion für PC. Normalerweise bin ich ein Freund dieser alten Arcade-Shooter. Das ist ein seitwärts scrollendes Shoot'em-up im Stil von R-Type und Co. Aber das hat auch nichts Besonderes an sich. Da kann ich lieber einen Klassiker spielen.
Ist es wenigstens Bullet Hell?
Wahrscheinlich nicht. Nee.
Aber der 31. hat schon noch was, was tatsächlich ganz cool sein könnte, weil das Studio, das die Blasphemous-Spiele gemacht hat, bringt ein Ninja Gaiden-Plattformer raus, Kampfplattformer.
Ninja Gaiden Ragebound für PC, PlayStation, Xbox und Switch von The Game Kitchen aus Spanien.
Ja.
Und das ist halt kein Comeback, das ist keine Neuauflage, kein Remaster oder sowas, sondern ein frischer Versuch mit so einer Oldschool-Mechanik, das Spielgefühl zu reproduzieren rund um den Ninja. Sieht recht flott und interessant aus.
Es sieht wirklich interessant aus. Es ist aber nicht Ryu, den man da spielt. Es ist Kenji Mosu, sein Schüler oder einer seiner Schüler.
Ja. Ach so, okay.
Ja. Sie haben dann, der Ryu ist gerade in Amerika unterwegs, als in seiner Heimat die Grenze zur Dämonenwelt aufgerissen wird. Und deshalb muss sein Schüler daran. Genau. Das ist das, was man da erlebt. Also quasi ein Ableger.
Klassische Leben eines Wurfstern-Azubis.
Ja, was er halt am Morgen so macht.
Nachmittags. Gucken wir, ob sich da irgendwo ein Dämonentor aufgetan hat, Junge.
Der hat das doch selbst gemacht, weil er sich gelangweilt hat.
Und spring rein. Ja.
Ja.
Ja, das war der Juli, Ben.
Ja. Oh nein, du wirst die Favoriten wissen, oder?
Wir können das machen. Bei dir weiß ich es, glaube ich. Es wird sich heute was überschneiden. Ich glaube, Eriksholm ist so das, auf was wir uns freuen, ne?
Stimmt, ja. Hätte ich auch genannt. Richtig, Eriksholm ist dabei. Eigentlich ist es ganz schön einfach diesen Monat. Eriksholm, Kaizen natürlich und Ready or Not. Aber gut, Ready or Not ist eine Umsetzung von einem PC-Spiel.
Also bei mir ist es tatsächlich schwieriger. Also Eriksholm ist das Ding. Dann nehme ich Missile Command Delta, weil mich das aus spielhistorischen Gründen interessiert, wie man aus so einem Echtzeit-Raketenabfang so ein Mystery-Adventure machen kann. Und was würde ich dann noch spielen wollen? Entweder ich vertraue dir mit Kaizen oder ich nehme The Drifter, das Point-and-Click-Adventure mit Maniac Mansion Flair.
Ja. Split könnte auch cool werden. Naja.
Also das Spiel habe ich nicht gefunden. Ben, trotz der Punkte, die ich eingegeben habe, das gibt's doch gar nicht eigentlich.
Aber das Spiel gibt's, glaube ich. Ich habe eine Webseite gesehen.
Okay, ich werde das noch mal gegen recherchieren für die schriftliche Ausgabe dieser Vorschau. Ja, ich finde, es ist auch mal gut, wenn so ein Monat, wenn da nicht wieder so viel dabei ist, wo man sagen kann, da kommt man gar nicht drum rum. Denn es gab in den letzten Wochen sehr viele zeitintensive Spiele, die auch richtig gut waren, die mir richtig Spaß gemacht haben.
Das stimmt, wobei ich, also diesen Monat, also alleine hier komme ich um 5 Spiele nicht drum rum, das ist schon viel eigentlich.
Okay.
Muss ich sagen.
Aber ich werde wahrscheinlich jetzt mal so ein bisschen über die Sommerwochen mein Schleppnetz abbauen. Hast du eigentlich Still Wakes the Deep gespielt? Die ist auf der Ölplattform in Schottland.
Nee, da hatte ich mal eine Vorschau von, nur gesehen. Nee, ich habe es nie gespielt. Das wollte ich noch nachholen, genau.
Das wäre zum Beispiel etwas, was ich mir mal zu Gemüte führen würde.
Zumal da jetzt auch eine Erweiterung.
Ah ja, das passt doch.
Ja, das würde ich auch spielen, weil es ja funktioniert.
Das war die Vorschau auf die Videospiele im Juli 2025. Vielleicht war das eine oder andere interessante Spiel für euch dabei. Und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.